Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute ist Anna Havemann mein Gast, Kunsthistorikerin, Kuratorin und Frau für alles, was es zu tun gibt an einem interessanten Ausstellungsort in Berlin. Sie ist Direktorin und Kuratorin, Hausmeisterin, manchmal auch Kassiererin im Haus Kunst Mitte, dem House for Contemporary Art. Das liegt wirklich ganz in der Mitte der Hauptstadt, in der Heidestraße, direkt zwischen dem Hauptbahnhof und der neu entstandenen Europa City. Anna Havemann macht heute also bei uns einen Zwischenstopp auf dem Weg von Ihrem Potsdamer Zuhause zum Haus Kunst Mitte. Schön, dass Sie da sind, Frau Havemann. Willkommen in unserer Sendung.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Wenn Ihnen jemand vor 5 Jahren prophezeit hätte, bald bist du verantwortlich für ein ganzes Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst mitten in Berlin, was hätten Sie geantwortet?
Ich hätte gesagt, du bist verrückt.
Ja, warum?
Weil ich ja Quereinsteigerin bin in der Kunstszene in Berlin, weil ich eine internationale sozusagen Biografie habe und erst als ausgebildete Kunsthistorikerin hergekommen bin und ohne großes Netzwerk und langsam mir meine Karriere in Berlin aufgebaut habe und einfach nicht gedacht habe, dass so ein wunderbares Geschenk mir irgendwann gemacht wird.
Und doch ist es eben so gekommen, durch einen großen Zufall, über den wir noch sprechen werden. Welche Rolle spielen Zufälle in Ihrem Leben?
Ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Mal in meinem Leben vor Entscheidungen stand, die mir auf mich gewartet haben auf der Straße oder in einem Café oder auch bei einem Anruf und dass das dann ganz oft Weichenstellungen waren in meinem Leben.
Das Haus Kunst Mitte ist kein schicker neuer Museumsbau, sondern ja ein altes Berliner Wohnhaus. Von außen so ein bisschen shabby, von innen schlicht und schön saniert. Verantwortlich dafür waren zunächst ein Künstlerpaar, Manfred und Elisabeth Bartling. Die hatten dieses Haus Anfang der 2000er Jahre gekauft und dann jahrelang ja rück und wieder aufgebaut. Und kurz vor seinem Tod suchte Manfred Bartling jemanden, der dieses Haus und seine Stiftung übernehmen könnte. Anna Havemann, wie haben Sie davon erfahren?
Durch eine befreundete Kollegin oder ja, durch die Direktorin des Käthe-Kollwitz-Museums, die meine Arbeit bereits kannte, weil ich im Käthe-Kollwitz-Museum 2 Ausstellungen gemacht hatte und die wusste, dass ich auch stark mich für Künstlerinnen einsetze und wusste, dass ich frei bin, dass ich nicht irgendwo angestellt bin und dass ich auch bereit bin, ehrenamtlich zu arbeiten.
Mhm. Ja, und so ein Haus serviert zu bekommen, war ja jetzt nicht die schlechteste Option. Sie kannten aber Manfred Bartling nicht. Er kannte sie auch nicht. Er war sterbenskrank. Seine Frau bereits gestorben. Wie waren das? Was waren das für Gespräche im Hospiz mit jemandem, den man gar nicht kannte?
Es war eine große Herausforderung für mich, weil wir wollen noch mal kurz daran erinnern, dass das ja im April 2020 war, also in den ersten Wochen der Corona-Pandemie. Und wir alle ja vollkommen verunsichert waren und zu Hause eigentlich das Haus gehütet haben. Und ich sollte jetzt ins Hospiz gehen. Ich wollte ja niemanden anstecken und ich wollte auch nicht als Erbschleicherin daherkommen. Also es war ein Spagat emotional und natürlich auch, ich war tatsächlich vorher noch nie in einem Hospiz gewesen. Das ist auch etwas, was einen dort auch mitnimmt, einem todkranken Menschen gegenüber zu sitzen. Mhm. Und insofern waren das sehr bewegende Momente und man musste mit Herrn Bartling auch sich langsam annähern, weil er als sperriger Bremer doch auch sehr zurückhaltend war und mich auch erstmal ganz schön beäugt hat und beobachtet hat. Wir mussten auch Abstand halten, es war nicht so eine normale Gesprächssituation, abgesehen davon, dass er ja auch im Krankenhausbett lag.
Warum haben Sie angebissen? Was hat Sie daran gereizt, dieses Haus zu übernehmen?
Ach, ich versuche mich auch immer an diese Situation zurückzuerinnern und manchmal kommt es mir vor wie in so einem Film oder man war auf Autopilot und irgendwie kam es und so war es. Ich habe da gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen, stell dir vor, da gibt es ein Haus, dann haben wir auf Google Maps geguckt, wo ist das denn? Das gibt's ja nicht, das ist ja ein altes, riesengroßes Haus und dann war ich da und habe mich beworben und habe mit ihm gesprochen und habe gedacht, das wäre eine tolle Möglichkeit, meine Position oder die Kunst, die ich für relevant halte, zu präsentieren. Und ich habe das Gefühl, die ganzen Zweifel kommen jetzt erst.
Jetzt, wo Sie sehen, was da alles dran hängt.
Ja, ja.
In welchem Zustand war denn dieses Haus, Baujahr 1870, als Sie da zum ersten Mal reingegangen sind?
Na, da lag so eine Traurigkeit über dem Haus, viel Staub in jeder Ecke, weil Herr Bartling war ja seit Januar bereits im Krankenhaus und dann im Hospiz. Das heißt, da war eben seit Monaten niemand drin gewesen. Ich weiß, dass ein paar Menschen sich um das Haus gekümmert haben und auch noch die Blumen gegossen haben. Aber eigentlich war es wie so ein Mausoleum, weil wir sind ja in das Leben des Künstlers hereingetreten. Er selbst hat ja dort noch gewohnt. Auch die, da hing noch ein Kleid der seit 5 Jahren verstorbenen Frau im Flur und seine Pantoffeln standen vorm Bett. Der Kalender war aufgeschlagen von dem Tag, als er ins Krankenhaus kam. Also es war, man ging eigentlich durch das Leben eines anderen Menschen und versuchte sich vorzustellen, was das für eine Person ist. Und gleichzeitig war ich aber auch von seiner Kunst umringt und habe versucht zu verstehen, was hat ihn künstlerisch angetrieben.
Das ganze Haus, ein Mietshaus von Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus, war mit seiner Kunst voll. Man geht da auf 2 Etagen wirklich von vorne durch die Seite nach hinten, von einem Zimmer zum nächsten. Sie haben mir das vor Ort gezeigt. Das waren ja ehemalige Wohnungen, zwischendurch mal, glaube ich, ein Aussiedlerheim. Seinen großen Nachlass, der da hing, den haben Sie auch noch mit übernommen, geordnet inzwischen. Hat er Ihnen denn in diesen Verhandlungen, waren es ja irgendwie auch, hat er Ihnen irgendwelche Bedingungen gestellt?
Nein, das möchte ich auch wirklich betonen. Danke, dass Sie danach fragen. Herr Bartling war unheimlich großzügig. Er hat uns der Stiftung, das Haus wurde ja einer Stiftung übermacht und ich habe die Stiftung übernommen. Und er hat der Stiftung das Haus und seine Kunst vererbt und er hat keine Auflagen gemacht. In der Stiftungssatzung schreibt er vor, dass zeitgenössische Kunst unterstützt wird. Aber das ist der einzige.
Er hätte ja auch sagen können, ich bestehe darauf, dass meine Kunst hier gezeigt wird.
Nein, da hat er gar nicht Wert drauf gelegt. Ich habe ihn mehrmals auch gefragt, welche Ausstellung möchten Sie noch realisieren, Herr Bartling? Oder welche Themen soll ich setzen? Das hat er nicht gesagt. Und er hat mir allerdings auch nicht verraten, dass er uns 16.000 Werke hinterlässt.
16.000?
Ich habe ja gesehen, dass eine Menge Kunst in den Räumen hängt, in den Ausstellungsräumen und lagert, in den kleinen Studios oder auch in seinen Werkräumen. Aber dass es am Ende 16.000 werden, damit habe ich nicht gerechnet.
Wer unterstützt Sie denn bislang mit dem Projekt? Also sowohl finanziell als auch mit Tatkraft. Ist ja schön, ein Haus zu haben, aber es muss ja unterhalten und bespielt werden.
Ja, am Anfang war es viel meine Familie, unsere Freunde. Dann kam tatsächlich Stiftungen hinzu. Ich habe Unterstützung von einigen privaten Stiftungen bekommen, die uns ermöglicht haben, das Haus zu professionalisieren, weil Herr Bartling hat es halt als privates Haus geführt. Auch wenn er im Namen der Stiftung dort Ausstellungen realisiert hat, war er sozusagen der Einzige, der sich um alles gekümmert hat. Es gab wunderbarerweise eben schon die hergerichteten Ausstellungsräume, aber es gab keine Alarmanlage, es gab keinen Eingangsbereich, es gab keine Garderobe, gar nichts von diesen Dingen, die ja heute zu einem Museum dazugehören, geschweige denn ein Logo oder den Namen gab es eben wunderbarerweise schon, Hauskunstmitte. Aber wir mussten eben doch erstmal auch sehr das Haus professionalisieren und das ist dank der Unterstützung von Stiftern möglich und Stiftungen möglich gewesen. Und meine erste Eröffnungsausstellung hat eine Privatperson finanziert.
Professionalisieren einerseits, andererseits haben Sie das ja auf eine Art und Weise gemacht, die die Geschichte noch mitatmen lässt in diesem Haus. Man sieht noch Spuren von früher in den alten Dielen oder in den Rückbauten, die er da gemacht hat. Was sind das so für Sachen, die man noch erkennen kann?
Ja, wenn Sie zu uns ins Haus kommen würden, könnten Sie den Luftschutzkeller besuchen. Sie könnten aber auch auf dem Boden sehen, dass Einbauten vorgenommen worden sind. Sie sprachen ja vorhin schon davon, dass das Haus als Aussiedlerheim genutzt wurde und dort 120 Menschen gewohnt haben. Das heißt, die Durchgangszimmer mussten alle abgetrennt werden. Es mussten Wände gezogen werden. Es mussten extra Sanitäranlagen gebaut werden. Das hat Herr Bartling alles zurückgebaut. Das zeigen wir im Haus. Ich bin ja in New York als Kunsthistorikerin sozialisiert worden und dort war es immer sehr wichtig, auch die Geschichte einer Institution zu präsentieren und vor allen Dingen, wenn es eben auf das bürgerliche Engagement von Einzelnen zurückgeht, auch das zu würdigen, sodass wir also auch im Haus Kunstmitte einen Raum haben, wo wir den Stifter würdigen, seine Kunst präsentieren und auch auf die Geschichte eingehen.
Anna Havemann ist Jahrgang 1970, aufgewachsen in Ost-Berlin. Welche Rolle spielte Kunstgeschichte in Ihrer Familie, Frau Havemann?
Also ich bin mit Kunst aufgewachsen. Ich habe eine schöne Vorgeschichte. Meine Großmutter mütterlicherseits war Opernsängerin, meine Urgroßmutter väterlicherseits Malerin, meine Mutter Kunsthistorikerin. Also das zieht sich durch die Familie und das heißt, meine Familie oder meine Eltern haben mich und meine Schwester immer in Museen mitgenommen, Ausstellungen. Wir haben Klösterkirchen besucht, das gehörte auch zum Urlaubsprogramm dazu und hatten mir zum einen neue Welten eröffnet und zum anderen auch gezeigt, wie kraftvoll Kunst ist und was Kunst in einem Leben bewirken kann und dass Kunst auch über die Jahrhunderte hinweg ja Verbindung aufbaut und einen Rückzugsmöglichkeiten gibt.
Und wie hat sich bei Ihnen das dann herausgeschält, irgendwas mit Kunst zu machen oder schon wirklich gezielt Kunstgeschichte studieren zu wollen?
Doch, Kunstgeschichte wollte ich schon immer studieren. Das war dann durch die DDR-Geschichte vielleicht zwischendurch mal Kunstlehrerin, weil Kunstgeschichte nicht wirklich erwünscht war, nicht gesellschaftlich relevant war. Aber das war dann die als Ausweg, um Abitur machen zu können. Aber der Wunsch, mich mit Kunst zu befassen und Kunstgeschichte zu studieren, der zieht sich eigentlich durch meine Jugend und ja, durch mein Leben.
Ihre Eltern leben ja beide noch. Vater Utz Havemann war Physiker. Und der Name Havemann, der lässt wahrscheinlich viele aufhorchen. Was bedeutet Ihnen dieser Familienname? Sie haben ihn ja nach der Heirat mit dem Schriftsteller Jan Philipp Sendker behalten, den Havemann.
Ja, das hat vielleicht auch mit meiner feministischen Einstellung zu tun, dass ich denke, nur wenn man heiratet, muss man ja seine Identität nicht aufgeben, aber der sich ja doch durch den Namen ausdrückt. Aber natürlich hat meine Familie und meine Geschichte mich stark geprägt und die Repressalien, die wir erlebt haben als Familie in der DDR, die will man, kann man ja auch nicht wegdenken oder wegschreiben und dazu, ja, das bedeutet mir einfach viel oder dazu gibt es diese enge Verbindung.
Ja, das knüpft sich vor allen Dingen an die Geschichte Ihres Großvaters Robert Havemann, dem wohl bekanntesten Dissidenten der DDR. Der lebte jahrelang unter Hausarrest in Ost-Berlin. Als er 1982 gestorben ist, da waren Sie 12. Wie haben Sie die Besuche bei ihm, die Gespräche über ihn als Kind erlebt? Wie hat man Ihnen so eine Situation wie Hausarrest erklärt?
Daran erinnere ich mich nicht. Das war Teil des Alltags. Wir sind ja regelmäßig den Großvater besuchen gefahren. Aber meine Eltern haben immer von großem Respekt, respektvoll über meinen Großvater gesprochen. Und es war für mich als Kind natürlich eine große Distanz da. Er war alt und krank im Sessel. Also es ist jetzt nicht, dass ich mit ihm große Gespräche geführt hätte, aber es war schon eine Bewunderung auch für ihn da, weil das ja durch meine Eltern transportiert worden ist.
Und Ihre Familie stand ja dadurch aber auch im Dauerfokus der Stasi, wurde überwacht. Wie hat das im Nachhinein Ihre Sicht auf die DDR geprägt?
Da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied zwischen währenddessen und nachhinein, weil wir wussten ja, dass wir beobachtet werden. Man wusste vielleicht nicht den Umfang der Beobachtung, aber dass alle Gespräche abgehört werden, dass Freunde sich auch als Informanten herausstellen können. Das hat man befürchtet und ich möchte dem eigentlich nicht nachspüren und nachfragen, wer hat mich denn beobachtet? Das ist Geschichte, das ist Vergangenheit. Und ich habe dann mit 89 den Blick nach vorne gerichtet und versuche da auch Abstand zuzuhalten.
Als die Mauer fiel, waren Sie 19, aber der vielleicht noch größere Knall war in diesen Tagen, in den wenigen Tagen nach dem Mauerfall, dass Sie Ihren Mann kennengelernt haben, Jan Philipp Sendker, damals Journalist beim Stern, heute Schriftsteller. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Ja, ganz verrückt. Wir haben uns in der U-Bahn gesehen und sind dann am nächsten Tag wieder über den Weg gelaufen. Und dann hatte ich den Mut, ihn anzusprechen und zu sagen, hey, bist du nicht der aus der U-Bahn? Und dann ist ein wunderbares Gespräch hat begonnen und das hat bis heute nicht geendet.
Wieder so ein großer Zufall, ne, der Ihr Leben geprägt hat. Jan Philipp Sendker sollte damals für den Stern als Auslandskorrespondent nach New York gehen und Sie sind dann kurz entschlossen mitgegangen. Wenige Monate oder Wochen nach dem Mauerfall, ein Leben in den USA. Hatten Sie sich sowas jemals erträumt oder vorgestellt?
Nein, ich hatte ja auch nicht geahnt, dass die Mauer am 9. November fallen wird. Genau. Also das ist ja alles in Windeseile passiert und man hat das Gefühl, man ist in einem Sog drin gewesen oder man ist auf einer Welle geritten und da kam noch eine Überraschung und noch eine Überraschung. Das, für mich hat sich das zum Glück gut gewendet. Für andere ist ja mit dem Fall der Mauer ein Leben dramatisch zum Ende gekommen, aber für mich hat ganz viel Neues begonnen.
Aber wie war das für Sie in New York? Also Sie hatten ja noch keine Ausbildung, den Studienplatz für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität, den haben Sie sausen lassen. Wie haben Sie das angestellt, in New York Ihren Weg zu finden?
Das ist auch eine gute Frage. Im Nachhinein denke ich mit viel Willen und aber auch ruhig und bedacht. Also ich bin ja kein Stürmer. Ich schaue mir die Welt erstmal in Ruhe an und versuche mich in den neuen Situationen zu erspüren und habe dann versucht, Stück für Stück auch an Altbekannten mich zu orientieren, nämlich wirklich an meinem Traum, Kunstgeschichte zu studieren, festzuhalten. Und dazu gehörte dann eben, dass man sich um ein Studium bewirbt und dass man Sprachtests macht. Da gab es ja zum Glück auch dann Wege, die vorgezeigt waren. Und dann habe ich das gemacht.
6 Jahre New York, dort Kunstgeschichte studiert, 2 Kinder bekommen. Dann sind Sie mit Ihrem Mann weitergezogen nach Hongkong, haben dort selbst Kunstgeschichte unterrichtet. Das wirkt auf mich so, als hätten Neuanfänge für Sie irgendwie einen besonderen Reiz.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich eigentlich ziemlich verwurzelt bin und gerne Stetigkeit habe. Aber das Leben hat mir diese Überraschung immer wieder ins Nest gelegt. Und ich habe offensichtlich, war ich auch bereit, diese Gelegenheiten zu nutzen. Mein Mann sagt ja immer, das war eine große sozusagen Chance für uns. Ich sehe auch, dass es natürlich Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Gerade auch, was die Kontinuität von Freundschaften betrifft. Und solche Dinge, wenn man so viel um die Welt reist, dann ist das nicht ganz so einfach. Aber wir sind beide in der glücklichen Situation, dass wir Freunde noch aus Kindertagen haben. Also insofern versuchen wir eben ein Spagat zwischen dem Leben in der Welt, international, und aber auch hier die Verwurzelung in Deutschland.
Ja, weil es waren ja unterm Strich fast 10 Jahre im Ausland, 12 sogar. Und Sie haben in der Zeit ja nur aus der Ferne mitbekommen, wie sich der ganze Vereinigungsprozess in Deutschland entwickelte. War Ihnen aufgrund dieser DDR-Familiengeschichte dieser Abstand aber vielleicht auch ganz recht? Oder hätten Sie es doch gern näher mitbekommen?
Nein, für mich persönlich war es genau richtig so. Wahrscheinlich hätte sich meine Familie mehr Unterstützung gewünscht vor Ort, aber für mich als Anna Havemann war es genau wunderbar, weil mein Mann ist ja in der Westdeutschland sozialisiert. Das heißt, wir hatten genug Zeit, Ost-West zusammenzufinden, ohne uns im Alltag des Zusammenfindenden Deutschlands positionieren zu müssen.
Also war das eher eine Befreiung?
Ja, ich muss allerdings auch dazu sagen, dass die 12 Jahre ja nicht von Anfang an geplant sind. Wir hatten erst einen 2-Jahres-Vertrag, dann noch einen 2-Jahres-Vertrag, dann kam Hongkong dazu, dann kamen die nächsten Lebensschritte. Also am Ende sind es 12 Jahre gewesen, aber ich habe ja natürlich am Anfang nicht 12 Jahre überblickt.
Und warum sind Sie dann nach Deutschland zurückgekommen? Sie hätten ja auch weiterziehen können durch die Welt oder in New York bleiben können.
Also zum einen hätte ich in New York nicht arbeiten können. Das ist mir ja sehr wichtig zu arbeiten und auch mit der Arbeit was zu erreichen. Also nicht nur, um mich selber zu beschäftigen, sondern ich hab durchaus auch ein Sendungsbewusstsein. Und das wäre ja in New York nicht möglich gewesen aufgrund der Arbeitspapiere. Und dann wollten wir auch, dass unsere Kinder wissen, wo sie zu Hause sind und Deutschland als ihr Zuhause empfinden und als ihr Heimatort oder Heimatland. Und ich glaube, dann hat sich doch irgendwann auch mein Wunsch nach Verwurzelung durchgesetzt.
Und als Sie dann zurückgekommen sind, das war ums Jahr 2000 herum?
Ja, es war direkt nach dem 11. September 2001.
Ah ja, den haben Sie noch in New York
erlebt.
Kam zurück nach Deutschland. War dann dieses Deutschland für Sie auch so eine Art Ausland? Dieses neue, vereinigte Deutschland?
Oh, unbedingt. Also wir sprachen ja die Sprache, aber wir kannten die Gepflogenheiten nicht und mussten uns zurechtfinden und auch gemeinsam als Familie zurechtfinden an einem neuen Ort. Das war auf alle Fälle eine Herausforderung.
Anna Havemann hat, haben wir gerade schon gehört, in den 90er Jahren in New York Kunstgeschichte studiert und sich dabei besonders für feministische Kunst interessiert. War man da an den Unis schon viel weiter als in Deutschland?
Ja, die feministische Kunstgeschichte kommt ja aus England und Amerika, ist seit 1970 sozusagen auf dem Vormarsch gewesen. Und als ich studiert habe, das war ja dann Anfang der 90er Jahre, waren zum einen ganz viele Professorinnen am Lehrstuhl präsent. Und die haben ganz selbstverständlich Künstlerinnen in ihren Kursen vorgestellt, ob Kurs über Barock oder über den Impressionismus oder zeitgenössische Kurse. Immer wieder wurden Künstlerinnen vorgestellt, ihr Leben thematisiert, aber auch die Ausbildungsmöglichkeiten, die Professionalisierungsmöglichkeiten für die Künstlerin in den verschiedenen Jahrhunderten.
Eine sehr prägende Professorin war die Kunsthistorikerin Linda Nocklin. Die hat Anfang der 70er so einen wegweisenden Essay geschrieben, Why have there been no great women artists? Also warum gibt es in der Kunstgeschichte keine bedeutenden Künstlerinnen? Welche Antworten hat sie denn damals darauf gegeben, die heute noch Gültigkeit haben?
Also sie hat zum einen gesagt, dass es kein Gen gibt für ein Genie. Also man kann Mann oder Frau können genial sein, dass es aber eines Netzwerkes bedarf. Und dass es wichtig ist, dass Künstlerinnen und Künstler gefördert werden durch Studium und später dann auch durch Aufträge, dass man eben von seiner Kunst leben kann. Und sie hat in dem Artikel aufgezeigt, dass Künstlerinnen nicht unterstützt worden sind. Dass sie vielleicht, wenn der Vater oder der Bruder Künstler war, im Privaten Unterstützung bekommen haben, aber nicht von den Institutionen und schon gar nicht vom Staat. Und hat aufgezeigt, dass eben die verschiedenen Kunstakademien Frauen nicht zum Studium zugelassen haben und sie damit auch keine Diplome erhalten haben, keine Urkunden und damit auch nicht nachweisen konnten, dass sie professionell sind, sondern immer in diesem Bereich des Dilettantismus abgelegt wurden. Und das natürlich schwierig ist, damit dann auch bekannt zu werden oder erfolgreich oder eben auch finanziell unabhängig zu werden. Das hat sich heute natürlich geändert. Also die Hochschulen werden doch stark auch von Frauen frequentiert. Die 55% der Hochschulabgänger sind eben weiblich. Und zum Glück gibt es eben jetzt auch Professorinnen an den Akademien, die die nächste Generation an Künstlerinnen unterstützen können und für sie auch als Vorbild wirken. Das hat Linda Nocklin auch gesagt. Man braucht auch Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und wenn man heute mit Künstlerinnen spricht, die vielleicht 50 sind, die sagen eben, wir hatten keine Vorbilder. Es gab kaum Bücher zu Künstlerinnen, es gab keine Professorinnen und wir mussten uns selber den Weg bahnen und selbst immer wieder neu orientieren. Und das ist natürlich eine unheimliche Herausforderung. Da haben die Männer dann viel, viel einfacheren Start in ihr Berufsleben.
Das heißt, das Studium war für Sie auch ein neuer Weg der Politisierung als Feministin?
Ja, da habe ich wieder die Relevanz der Kunst wiedererkannt. Das, was ich in der DDR eben auch so wichtig fand, dass Kunst Freiräume schafft, dass Kunst Menschen verbindet, dass man mit Kunst dank verschiedenster Symbole und Metaphern auch politische Themen ansprechen kann. Dass wir haben ja damals in der Kunst versucht zu lesen, Doppeldeutigkeiten, Zweideutigkeiten zu entdecken. Und das habe ich in der feministischen Kunst nicht die Zweideutigkeit, aber diese Relevanz wiederentdeckt. Und wie wichtig es ist, für die Künstlerinnen zu kämpfen und für die Sichtbarkeit zu kämpfen, das hat mir ganz eine neue Aufgabe gegeben.
Diese Linda Nocklin, die hat damals eine viel beachtete Ausstellung kuratiert mit Arbeiten von Künstlerinnen von tatsächlich 1550 bis 1950, also über 400 Jahre weibliche Kunstgeschichte, die bis dahin negiert wurde. Inzwischen sind jetzt weitere 75 Jahre vergangen und es hat sich ja doch, Sie haben das eben auch beschrieben, einiges getan. Aber hat sich genug getan oder noch lange nicht genug?
Also ich denke, die ersten wichtigen Schritte sind gegangen. Die Museen machen jetzt auch Ausstellungen zu Künstlerinnen aus den verschiedenen Jahrhunderten. Häufig werden große Gruppenausstellungen für Künstlerinnen organisiert. Auch die Galerien erkennen, dass zeitgenössische Künstlerinnen Marktwert haben können. Aber es ist für mich noch lange nicht so, dass eine Gleichberechtigung im Kunstmarkt existiert für Männer und Frauen.
Es gibt ja diesen Mythos, dass die DDR in Sachen Gleichberechtigung viel fortschrittlicher gewesen sei als die alte Bundesrepublik. Die Westdeutsche Frauenbewegung hat diesen Mythos schon vor langem widerlegt. Warum hält er sich dennoch bis heute?
Sagen wir mal so, ich war ja nur von arbeitenden Frauen umgeben. Ich hatte kein Beispiel für Stay-Home-Moms. Bei uns und alle unsere Bekannten und Freunde haben die Frauen gearbeitet. Ob deswegen unbedingt Gleichberechtigung zu Hause existierte, eben, das kann ich nicht sagen. Aber wir jungen Mädchen hatten natürlich viele Frauen als Vorbilder, um auch zu wissen, dass wir Familie und Beruf vereinen können. Das ist ja, glaube ich, in Westdeutschland nicht so. Jedenfalls sind ja die wenigsten Kunsthistorikerinnen, die Leitungsfunktionen haben in der Museumswelt, auch Mütter. Und ich habe auch nie das Kunstgeschichtsstudium als das Studium der Töchter aus gutem Hause gesehen. Also dieses Klischee Faltenrock und Perlenkette, das war nie meine Vorstellung.
Als Sie dann nach Deutschland zurückgekommen sind mit diesem erweiterten Blick auf die Kunstgeschichte, wie haben Sie das denn hier beruflich nutzen können? Also wie haben Sie Fuß gefasst?
Das war erstmal nicht so einfach.
Als Mutter von drei Kindern dann inzwischen.
Das war insofern nicht so einfach, weil mir das Netzwerk fehlte, weil ich, wie gesagt, mein gesamtes Studium in Amerika gemacht habe und sodass ich erstmal freischaffend als Dozentin gearbeitet habe an der Fachhochschule in Potsdam oder auch in Berlin. Und dann habe ich vor allen Dingen mir immer meine Aufgaben selbst gesucht und erste Ausstellung selber kuratiert, also selbst die Aufgabe gestellt und umgesetzt. Und die erste Künstlerin, die ich präsentiert habe, war tatsächlich meine Urgroßmutter.
Ach ja?
Und der Sibylle Ascheberg von Bamberg. Und ich hatte das Glück, dass das Potsdam Museum Lust hatte, diese kleine Ausstellung zu zeigen. Und das war so der Anfang von meinem Weg, eben unbekannte Künstlerinnen zu präsentieren. Und inzwischen präsentiere ich ja nicht nur unbekannte Künstlerinnen, sondern professionelle Künstlerinnen, die in Berlin oder auch international aktiv sind.
Und hat diese Großmutter denn autodidaktisch für sich im Verborgenen gemalt oder wie ist sie Künstlerin geworden?
Ja, sie gehört zur ersten Generation, die an einer Kunstgewerbeschule Kunst studiert hat. Mhm. Nicht an einer Kunstakademie. Das war, wie gesagt, in Deutschland ja erst ab 1919 möglich. Aber die Kunstgewerbeschulen, da das ja in Richtung Handwerk und Beruf ging und die Frauen ja auch arbeiten mussten, wenn sie keine Ehemänner finden konnten, da hat sie studiert. Genau.
Seit 2 Jahren versucht Anna Havemann also das Haus Kunst Mitte in der Berliner Heidestraße als Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst zu etablieren mit inzwischen beachtlichen 12 Ausstellungen. Und auch hier ist es ihr Anliegen, Künstlerinnen Sichtbarkeit zu verschaffen, sie auf ihrem Weg in den Kunstmarkt und die Institutionen zu unterstützen. Frau Havemann, wie machen Sie das? Wo machen Sie Ihre Entdeckungen?
Ich wollte gerne noch betonen, dass wir im Haus Kunst Mitte auch ganz stark für Respekt und Gleichberechtigung für alle kämpfen. Also Diversität ist uns total wichtig. Also es geht um Frauen, aber es geht auch um queere Perspektiven. Es geht um Kunst aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen historischen oder mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und sie fragten, wie ich das mache. Ich schaue mich in den Museen, in den Galerien, in den Ateliers um. Ich führe viele Gespräche und ich versuche, Themen zu setzen, die eben aus diesem Anspruch des Respekts für die Kunst sich ergeben.
Aktuell präsentieren Sie 2 Ausstellungen, an denen auch sehr viele Frauen beteiligt sind, was einerseits Zufall ist, andererseits aber durchaus die Situation an den Hochschulen spiegelt. Erzählen Sie uns davon.
Ja, wir zeigen diesmal 2 Ausstellungen. Einmal die Kooperationsausstellung mit der Universität der Künste, ein Projekt der Klasse Favre, also Valerie Favre ist Professorin an der Akademie der Künste. Und dann zeigen wir die Ergebnisse des Stipendienaufenthalts der Stipendiaten in der Villa Aurora in Los Angeles.
Also die sind nach Los Angeles aufgebrochen und haben von da was mitgebracht. Und die UdK-Studierenden?
Die hatten einen Studienaufenthalt in Neuchâtel in der Schweiz und haben sich dort intensiv mit dem Schriftsteller und auch Künstler Friedrich Dürrenmatt auseinandergesetzt. Und die Stipendiaten der Villa Aurora wiederum haben sich mit dem Leben von Leon Feuchtwanger und Martha Feuchtwanger auseinandergesetzt, weil die Villa Aurora das Exilhaus der Feuchtwangers war, sodass wir hier 2 Giganten der Literatur tatsächlich im Haus haben, indirekt, indem sich die Kundschaffenden mit ihrem Leben auseinandergesetzt haben.
Ja, und man sieht eben deshalb in ihrem Haus im Moment alles Arbeiten von sehr, sehr jungen Künstlerinnen und Künstlern. Dialog und Kooperation, das scheint Ihnen generell sehr wichtig zu sein. Sind das auch so Leitbegriffe auf Ihrer Agenda?
Unbedingt, ja. Also Dialog ist mir extrem wichtig. Ich bin auch immer am Nachdenken darüber, wie man die Kunst so vermitteln kann. Das Wort ist schwierig, vermitteln, aber wie man so die Kunst präsentieren kann, dass Menschen mit ihr ins Gespräch treten können. Nun hat man bei einem Bild ja tote Materie vor sich und trotzdem löst ja ein Bild Emotionen aus, kann Gedanken anregen, kann Assoziationen hervorrufen. Und ich würde so gerne, dass man das mehr nutzt und die Besucherinnen und Besucher, die oft ja allein oder maximal zu zweit kommen, auch ins Gespräch kommen. Und da suche ich nach Möglichkeiten, weil ich glaube, dass es einen Umbruch gibt in der Kunstszene zurzeit, dass wir viel mehr als Ausstellungsmacher auch darüber nachdenken müssen, wie wir die Besucherinnen und Besucher einbinden, weil es, glaube ich, nicht mehr selbstverständlich ist, dass die jungen Menschen ins Museum oder in die Ausstellung gehen. Es gehört nicht mehr zum Bildungskanon unbedingt dazu und auch nicht mehr so zu den Interessensgebieten der jungen Menschen. Und da sehe ich auch an anderen Häusern, dass ein starkes Umdenken stattfindet, was die Zugänglichkeit betrifft.
Aber also, wie machen Sie das? Also wie wollen Sie gezielt ein junges Publikum ins Haus kriegen?
Ja, da kämpfen wir sehr an das Schulen, gehen an Schulen heran. Wir bieten Formate an wie Hoffeste, wir organisieren Workshops. Aber wir sind natürlich auch noch ein junges Haus, müssen uns Stück für Stück unseren Namen aufbauen. Und da haben wir noch einen einigen Weg vor uns. Aber ich habe ja zum Glück ein ganz motiviertes Team. Meistens sind es junge Praktikantinnen, die sich einsetzen. Sie fragten ja auch ganz am Anfang, wie schaffe ich das eigentlich umzusetzen? Das mache ich natürlich alles immer nicht alleine, sondern viele Ehrenamtliche setzen sich für das Haus ein, identifizieren sich mit dem Haus und versuchen eben auch gerade im Bereich Vermittlung ganz stark jetzt die verschiedenen Altersgruppen auch anzusprechen. Wir hatten gerade letzte Woche auch eine Führung für Senioren. Also es muss, wir versuchen wirklich in alle Richtungen zu denken, weil wir den Ort so wichtig finden, weil es auch ein Ort ist, wo die Menschen sich wohlfühlen. Das Haus Kunstmitte ist, glaube ich, hat eine tolle Atmosphäre, tolle Aura. Und gerade gestern sagte eine Freundin, ja, ich komme mal mit amerikanischen Gästen vorbei, weil hier kann man tolle Kunst sehen und gleichzeitig sieht man aber auch mal ein altes Berliner Wohnhaus und kann so Berliner Geschichte zeigen.
Das klingt so, als seien Sie sehr offen auch für Ideen von außen. Kann man denn auf Sie zukommen, wenn man einen Ausstellungsort sucht?
Theoretisch schon. Ob man dann praktisch auch Gehör findet, das kann ich nicht versprechen. Aber ich bin natürlich auf Anregungen oder auf Anregungen angewiesen. Ich bin für Ideen dankbar und ich muss unbedingt auch Kooperationen eingehen, weil ich kann nicht jede Ausstellung persönlich kuratieren. Ich kann auch, wir müssen ja für die Finanzierung jeder Ausstellung kämpfen. Wir haben kein Geld für die Ausstellung. Das heißt, Kooperationspartner sind in der Hinsicht auch willkommen, dass man sich die Kosten für Ausstellungen teilt.
Und wer könnte das sein? Also Institutionen, Stiftungen, Privatleute?
Sammler, absolut.
Also dass Sammler ihre eigenen Sammlungen bei Ihnen präsentieren, oder?
Genau, die nicht das Geld haben, sich eigene Häuser zu bauen, könnten bei uns auch, gerade Berliner Sammler, das finde ich einen sehr spannenden Fokus, zu zeigen, was interessiert eigentlich die Menschen in Berlin, was für Kunst kaufen sie, das wäre auch ein toller Fokus. Aber Sie sagten ja schon, der Fokus muss eben auch auf Künstlerinnen liegen und da würde ich auch nicht jede Sammlung präsentieren. Und ich bin sehr dankbar, dass ich zum Beispiel auch jetzt hier bei Ihnen sitzen darf, weil das Haus Kunstmitte, wie gesagt, noch so unbekannt ist. Und ich glaube, Herr Bartling wäre unglaublich froh, wenn er wüsste, dass ich jetzt hier im Radio über das Haus und seine Idee sprechen kann und dass wir hoffentlich auf diese Weise auch deutschlandweit Besucher und Besucher bekommen.
Das Haus liegt ja, wie gesagt, mitten in Berlin, aber die Heidestraße lädt jetzt nicht unbedingt zum Flanieren ein. Also der Hauptbahnhof ist da in unmittelbarer Nähe, viele Hotels, dann diese ganze Investorenarchitektur der neu entstandenen Europa-City, aber ja auch der Hamburger Bahnhof ist nah, also ein Museum, das Naturkundemuseum, einige Ministerien. Ist der Standort unterm Strich mehr Fluch oder Segen und Chance?
Also für mich ist es Segen und Chance. Die wunderbare Anbindung ist da, aber es ist eine herausfordernde Lage. Also wenn ich jetzt in der Auguststraße das Haus bekommen hätte, wäre es, glaube ich, einfacher, weil da die Galerien drumherum sind und man gerne durch die Auguststraße flaniert. Das ist bei uns nicht der Fall. Es verirrt sich keiner zu uns, sondern es geht auch keiner, ich glaube, ich kenne keinen Berliner, keine Berlinerin, die freiwillig durch die Europa-City spazieren geht. Also man muss uns schon bewusst aufsuchen. Das heißt, wir müssen erstmal bekannt genug sein, damit die Menschen kommen. Aber ich glaube, am Ende ist es ein großartiger Standort und wir haben eben auch mit unserem wunderschönen Innenhof das Potenzial, dass wir Ausstellungen, Konzerte, Lesungen stattfinden lassen können.
Anna Havemanns Tage, die könnten auch gern 48 Stunden haben. Es gäbe genug zu tun. Neben der Arbeit im Haus Kunst Mitte gibt es schließlich noch eine schulpflichtige Tochter und einen Mann an ihrer Seite, eben den schon erwähnten Schriftsteller Jan-Philipp Sendker, bekannt geworden mit Roman-Bestsellern, die in China und in Myanmar spielen. Vermutlich, Frau Havemann, sind Sie also auch noch kritische Erstleserin.
Ja, wunderbarerweise darf ich das sein, dass ich meinen Mann seit Jahren bei seinem Bücherschreiben begleite.
Ich meine, das nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch, oder? Sind ja keine schmalen Taschenbücher.
Nein, das nimmt tatsächlich Zeit in Anspruch. Die nehme ich mir aber auch sehr, sehr gerne. Und liebe auch die Gespräche mit meinem Mann über die Bücher.
Und wie unterstützt er Sie?
Indem er immer an meiner Seite ist, an mich glaubt, mir vertraut und auch ganz konkret im Haus Kunstmitte Veranstaltungen organisiert, Stühle schleppt oder auch mal mit kritischen Äußerungen meinem Ausstellungsvorhaben gegenüber sich äußert.
Und das fighten Sie dann aus?
Das diskutieren wir. Mhm. Ja, ich muss dann das lernen, damit schärfe ich ja auch mein Urteil und meine Argumente.
Mhm. Anna Havemann, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, viel Erfolg und danke sehr herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.